SRF 4 News, die Woche im Tessin und in der Romandie.
Am Mikrofon Barbara Peter. Im Wallis tut man sich schwer mit dem neuen Raumplanungsgesetz, über das wir am 3. März abstimmen werden. Große Teile der Walliser Bevölkerung befürchten Einbußen, wenn Bauland wieder zu Landwirtschaftsfläche wird. Die Walliser CVP kämpft bereits seit längerem gegen die Gesetzesrevision, doch der Widerstand wird immer breiter, je näher die Abstimmung rückt. Urs Gilgen hat Ron Hochuli vom Westschweizer Fernsehen gefragt, wer im Wallis am härtesten gegen das Gesetz kämpfe.
Im Wallis kämpfen eigentlich alle gegen das Gesetz und dieser Kampf hat sich diese Woche noch einmal verschärft. Wie gesagt, alle kämpfen bis auf die einzige kleine grüne Partei. Sogar Christoph Darbele stimmte als nationaler CVP-Präsident an der Delegiertenversammlung der Partei letztes Wochenende gegen die Vorlage der eigenen Bundesrätin Doris Leuthard. Nun weiß man nicht so recht, wie hartnäckig man Kampagne führen soll, nachdem man ja den Kampf gegen die Weber-Initiative verloren hat, nachdem man sich ja auch als Opfer positioniert hatte. Wie gesagt, es kämpfen alle, doch die Strategie, die scheint ein bisschen fragwürdig zu sein.
Fast alle kämpfen im Wallis gegen das neue Raumplanungsgesetz, sagen Sie. Aber warum ist denn der Widerstand dermaßen breit?
Das Wallis ist einer der ganz wenigen Kantone mit einer Mehrheit von Haus- und vor allem Landeigentümer. Über 60% der Bevölkerung hat entweder ein eigenes Haus oder Land. Nicht zufällig ist eine der ersten Fragen der Walliser unter sich: Wo hast du denn dein Chalet oder dein Land? Das Land gehört sozusagen zum Walliser Familiengut und mit der Entwicklung des Tourismus in den letzten 50 Jahren dachten alle, sie würden mit ihrem Land einmal das große Geld machen. Es ist für sie eine Art Lebensversicherung. Das Land wurde auch unheimlich großzügig in Bauland umgezont, was natürlich zu einer unheimlichen potenziellen Wertsteigerung geführt hat. Und mit dem neuen Gesetz würden viele ihr Bauland und den damit verbundenen Wert verlieren. Von 200, 400, 500 Franken pro Quadratmeter würde der Wert auf 20, vielleicht 30 oder 35 Franken fallen. Klar geraten deshalb viele beinahe in Panik.
Nun ist es aber so, dass in der restlichen Schweiz das neue Raumplanungsgesetz breit unterstützt wird, etwa vom Bundesrat, auch von einer Mehrheit im Parlament und von fast allen Parteipräsidenten. Kämpft denn da das Wallis allein gegen den Rest der Schweiz?
So ist es, so war es bereits während des Kampfes gegen die Zweitwohnungsinitiative. Die Walliser beklagen sich darüber, dass bloß weil der Rest der Schweiz gerne in die Bergen geht, man sich eben erlaubt, von außen quasi den Berglern zu diktieren, wie sie ihr Land verwalten sollen. Man fühlt sich angegriffen, weil man das Gefühl hat, die eigene Zukunft werde von Städter bestimmt, die wenig bis keine Ahnung haben, wie es sich in einem Bergkanton lebt.
Und bieten denn die Gegner des Raumplanungsgesetzes im Wallis auch Lösungen an? Lösungen, um die Zersiedelung und den Landverschleiß irgendwie zu stoppen?
Das ist ja gerade das Problem. Im Prinzip hat man keine lokale Lösung. Man verspricht einfach, man werde in Zukunft vernünftiger mit Land und Bauten umgehen. Doch es fragt sich, ob bei so viel verteiltem und vorhandenem Bauland in Privateigentum notabene Vernunft überhaupt möglich ist. Dieselben Versprechen hatten natürlich die Walliser bereits während der Kampagne gegen die Zweitwohnungsinitiative gemacht. Und siehe da, sobald die Initiative angenommen wurde, wurden Baugesuche eingereicht wie noch nie, um husch husch quasi zu bauen, bevor das neue Gesetz in Kraft tritt. Und ja, diesen Vorwurf darf man den Wallisern ein Stück weit machen. Man kann ihnen einfach nicht unbedingt Vertrauen schenken, wenn es eben um diese Versprechen geht.
Nun ist ja nicht das ganze Wallis gegen das Raumplanungsgesetz. Zwar viele, aber nicht alle. Sie haben die Grünen erwähnt. Gibt es noch andere Gruppen, die das Gesetz befürworten werden bei der Abstimmung vom 3. März?
Es gibt die eine oder andere kleinere Gruppierung, wie etwa ein kleiner Verein von lokalen Architekten, die ein neues, vernünftigeres Baukonzept im Wallis verlangen. Andere zeigen sich neutral, doch ansonsten, wer auch immer das Gesetz unterstützt, verschweigt das am besten, sonst droht ihm wie ein Verräter angeschaut zu werden in seinem eigenen Kanton.
Und das Wallis war diese Woche in Sachen Raumplanung gleich nochmal in den Schlagzeilen. Der Stadt Sitten wurde nämlich der Wackerpreis des Heimatschutzes zugesprochen. Ron Hochuli, wie kam denn das an im Wallis?
In Sitten ist man natürlich unheimlich stolz. Das zeige, dass man raumplanerisch nicht immer der böse, schlechte, unvernünftige Schüler sei, den von außen immer wieder kritisiert wird. Doch im Resten der Westschweiz treten böse Zungen gerade dieses Argument ironisch. Der Wackerpreis, spotteten einige, sei nur eine kleine Kompensierung fürs neue Raumplanungsgesetz.
Und für welche Leistungen hat denn die Stadt Sitten den Wackerpreis genau bekommen?
Es ist tatsächlich eine Leistung und die ironischen Sprüche sind zwar witzig, doch ernst nehmen darf man sie nicht. Denn das historische Zentrum der Stadt ist tatsächlich völlig neu eingerichtet worden. Noch in den 90er Jahren war es ein historisches No Man's Land. Man fuhr durch, doch hielt kaum. Seither hat man das Ganze voll und ganz überdacht. Man hat Fußgängerzonen gebildet und sowohl historischen alten Gebäuden wie auch modernen Bauten eine neue optische Bedeutung geschenkt. Das Quartier ist nun ein äußerst lebhaftes und die Sittener sind wie gesagt extrem stolz. Dazu kommt auch noch, dass man sich nicht nur aufs Zentrum konzentriert hat. Graue Wohnviertel, die in den 60er und 70er Jahren im Schnellzugtempo gebaut wurden und die aussehen, als ob sie nie vollendet wurden, sollen in den kommenden Jahren überdacht werden. Auch dazu hat Sitten bereits einen Plan erarbeitet.
Das klingt alles sehr positiv. Und im ganzen Rummel rund um diesen Wackerpreis, gab es da auch kritische Stimmen gegenüber der Stadt Sitten und gegenüber dem ganzen Lob, das mit diesem Preis verbunden ist?
Erstaunlicherweise war die erste Kritik eine Selbstkritik. Sie stammt vom Bürgermeister von Sitten selber. Er selbst gibt zu, dass es noch viel zu tun gibt in der Stadt, unter anderem eine archäologische Aufarbeitung. Sion, das muss unterstreicht werden, ist die älteste Stadt der ganzen Schweiz. Doch davon sieht man kaum etwas. Nun will die Stadt auch diesen Aspekt korrigieren. Lange baute man nämlich, ohne sich Gedanken zu machen, was man unterirdisch allenfalls finden könnte. Nun soll man bei fast jeder eröffneten neuen Baustelle auch eine gründliche archäologische Analyse durchführen. Und da könnte es zu einigen Überraschungen kommen.
Sie sagen, Sitten ist die älteste Stadt. Könnte es denn sein, dass ein Teil des historischen Erbes bereits zerstört ist, wenn man ungeachtet der alten Bauten einfach Neubauten erstellt hat?
Das ist natürlich die große Frage. Es gibt ganz klar Zeichen, dass es noch Funde geben könnte, sehr interessante Funde, wie beispielsweise eine Nekropole, von der man in Theorie bereits eine Ahnung hat, dass es sie gab, dass es sie noch immer geben könnte, in Form von Ruinen natürlich. Nun ja, wie gesagt, aufgearbeitet muss das Ganze erst noch werden. Und was man genau findet, das ist offen.
Wechseln wir nach Neuenburg. Dort hat ein Institut der Universität letzte Woche ein Großprojekt angekündigt. Es sind nämlich 1300 Aufnahmebänder von Dialekt-Radiosendungen digitalisiert und ins Internet gestellt worden. Diese Aufnahmen, die sollen jetzt noch übersetzt werden auf Französisch. Ron Hochuli, was ist auf diesen Bändern genau zu hören?
Während 40 Jahren bis 1992 hatte das Westschweizer Radio eine wöchentliche Sendung, die den lokalen Sprachen und Dialekten der Romandie gewidmet war. Es gab Reportagen, Erzählungen, Märchen und natürlich viele Gespräche mit lokalen Figuren, alles in den verschiedensten lokalen Patois, die insbesondere in der Watt, im Jura, in Freiburg und im Wallis gesprochen wurden und die quasi am Aussterben sind.
Und was erhofft man sich nun von diesem Projekt, wenn man diese Aufnahmen übersetzt?
In erster Linie geht es darum, einen Teil der lokalen Geschichte, der Traditionen aufzubewahren, eben in Form von Ton. Es gilt in erster Linie, ein sicheres Archiv zu schaffen. Darüber hinaus soll das Material auch akademischen Zwecken dienen und es gibt auch eine Art Trend in der Region, ein Trend, der die Dialekte wieder zugänglich machen will und sie zumindest vom totalen Aussterben bewahren will.
Wo in der Westschweiz werden denn die Dialekte, das Patois, wo wird das heute noch am stärksten gepflegt?
Im Wallis gibt es noch ein Dorf, Evolène, wo man sogar den Kindern den Patois noch oder besser gesagt wieder beibringt. Das ist eine Ausnahme, ansonsten ist der Patois aus dem Alltag verschwunden. Man trifft noch vielleicht ein paar ältere Leute in Freiburg, im Grejazerland vor allem, im Wallis, im Jura, die noch unter sich Patois sprechen. Anderswo sind die Lokalsprachen völlig vergessen, doch die Initiativen mehren sich, damit sie eben nicht aussterben bzw. nicht komplett in Vergessenheit geraten. Es werden Wörterbücher verfasst und herausgegeben. Es gibt Leute, die Unterricht offerieren. Es werden Ausstellungen organisiert. Wie gesagt, Patois scheint wieder Mode zu sein.
Sagt der Journalist Ron Hochurli vom Westschweizer Fernsehen.
SRF4 News, die Woche im Tessin.
Bei unserem Rückblick auf die Woche im Tessin steht das neue Prostitutionsgesetz an erster Stelle. Lange hat man darauf gewartet, nun hat die Kantonsregierung den Entwurf für eine Totalrevision des Gesetzes vorgestellt. Im Gespräch mit Urs Gilgen erläutert unser Tessin-Mitarbeiter Gerhard Lob, was die wichtigsten Punkte in diesem Entwurf sind.
Ganz entscheidend ist, dass man eigentlich eine Bewilligungspflicht einführt für die Lokale, die neu übrigens Lokali Erotici heißen, also erotische Lokale. Und diese Lokale brauchen eine Art Patent, also wie ein Wirtepatent. Und dafür müssen sie eine Reihe von Voraussetzungen erfüllen, die beispielsweise auch die hygienischen Zustände betreffen, aber auch Kontrollen der dort arbeitenden Frauen. Die Frauen selber brauchen auch eine Art Autorisierung, denn sie müssen sich melden bei den Behörden und müssen eine Autorisierung erhalten zum Ausüben dieser Berufstätigkeit als Sexarbeiterin. Und die ist etwa daran gekoppelt, dass sie auch einen Gesundheitstest vorweisen müssen. Darüber hinaus definiert das Gesetz, wo Prostitution nicht ausgeübt werden darf, zum Beispiel in der Nähe von Kirchen oder Friedhöfen oder Schulen. Also es sind sozusagen Zonen off-limits, die dort ausgespart werden.
Das klingt jetzt so, als wären die Regeln einfach überall ein bisschen strenger gemacht worden. War denn das das Ziel des Gesetzes?
Nun, die Regeln werden effektiv strenger gemacht. Ziel des Gesetzes ist vor allen Dingen, einen Bereich zu regulieren und die Sicherheit zu erhöhen, denn es gab sehr viele Probleme in den letzten Jahren in diesem Bereich. Kriminalität ist im Bereich der Prostitution gediehen, wenn man das so sagen will. Ein Sumpf von Kriminalität, auch Ausbeutung hat sich aufgetan und dies hat ganz klar die Operation Domino gezeigt, welche die Tessiner Staatsanwaltschaft im Jahr 2012 vorgenommen hat. Rund 20 illegale Bordelle wurden nämlich geschlossen. Man hat festgestellt, dass dort vieles im Argen ist und genau diese Bordelle haben von einer Grauzone häufig Gebrauch gemacht, in dem nicht klar war, wer ist Gerent des Ladens, wer ist Gerent der Zimmer im benachbarten Restaurant. Und all dies hat zu sehr viel Missmut geführt, auch in der Bevölkerung, dass eben irgendwelche alten oder nicht mehr gebrauchten Lokale dafür dann umgenutzt wurden. Und all dies fand eben statt auf einer Gesetzesbasis, die dort viele Lücken hatte. Im Übrigen wurde gerade diese Woche ein 47-jähriger Bulgare verurteilt, dem man nachweisen konnte, dass er genau im Zusammenhang mit diesem Business tätig war. Er hat auch Frauen ausgenutzt, missbraucht und er wurde zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt. Das zeigt wirklich, wie gravierend die Situation zum Teil ist.
Und das Tessin ist ja ein Grenzkanton, grenzt an Italien. Inwiefern spielt da das Verhältnis Tessin-Italien eine Rolle bei der Prostitution?
Ja, das spielt eine große Rolle, denn das Tessin wird manchmal ja auch als das Bordell der Lombardei bezeichnet. Viele Kunden kommen aus Italien, 80-90%, muss man sich vorstellen. Und das ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt. In Italien ist Prostitution zwar nicht verboten, aber man weiß, es gibt keine Bordelle und das seit den 50er Jahren, als sie verboten wurden auf Druck der katholischen Kirche. Und das hat dazu geführt, dass eben viele Personen aus den grenznahen Gebieten dann ins Tessin gefahren sind oder auch noch kommen, um Prostituierte aufzusuchen. Straßenprostitution im Übrigen gibt es Hier nicht, im Gegensatz eben zu Italien, wo man diese Szenen kennt. Und Straßenprostitution soll es auch in Zukunft nicht geben. Der Direktor des Justizdepartements, der diese Woche das neue Gesetz vorgestellt hat, hat ganz klar gesagt, dass es keine Straßenprostitution geben wird. Und das ist auch im Gesetz festgehalten. Dort ist es explizit verboten.
Nun hat also die Tessiner Regierung diese Woche den neuen Gesetzesentwurf vorgestellt. Wie waren denn jetzt die Reaktionen darauf im Tessin?
Nun, aus Gemeinden, die von diesem Phänomen betroffen sind, kamen eigentlich recht positive Reaktionen. Sie sind der Meinung, dass sie nun endlich klare Planungsinstrumente in der Hand haben, die ihnen erlauben, nachher Bewilligungen zu geben oder auch zu verweigern. Das ist ganz wichtig. Aber es gab auch negative Reaktionen, so nicht ganz unerwartet von einem Bordellbetreiber im Tessin, Ulisse Albertalli, der eines der größten Häuser dieser Art betreibt. Und er hat gesagt, dass zum Beispiel diese Verantwortung, die man den Geranten gibt, die sei viel zu groß. Er könne ja nicht garantieren für jede Person, die bei ihm arbeitet, dass da nicht im Hintergrund irgendeine andere Person etwa mitkassiere. Also da schieße das Gesetz sozusagen über sein Ziel hinaus. Und er hat sich auch dagegen verwehrt oder findet es kritisch, dass zum Beispiel gemäß diesem Vorschlag die Polizei jederzeit Kontrollen in diesen Etablissements durchführen kann, auch ohne richterlichen Durchsuchungsbefehl. Da muss man sehen, was das Parlament zu diesen Einwürfen allenfalls sagt.
Und nebst der Kritik von Ulisse Albertalli gab es da noch weitere Kritiker?
Ja, eine ganz interessante Kritik brachte etwa der Wirtschaftsanwalt Paolo Bernasconi vor. Er bemängelt, dass dieses Gesetz kein übergeordnetes Ziel mehr hat, das das vorige Gesetz hatte, nämlich die Eindämmung der Prostitution. Er sagte mir, etwas salopp müsste man dieses Gesetz auch La Legge Salva Bordelli nennen, also das Gesetz zur Rettung der Bordelle. Tatsächlich geht es ja in dieser Branche auch um viel Geld, das wissen alle. Und insofern geht es eigentlich in der Tat auch um einen Wirtschaftszweig, den man irgendwie auf einer legalen Basis in Art und Weise retten will. Das ist bestimmt nicht ganz falsch. Die Tageszeitung La Regione hat ihrerseits auf viele rechtliche, problematische Aspekte aufmerksam gemacht, die mit diesem Vorschlag verbunden sind. Zum Beispiel, was passiert mit Prostituierten, die in anderen Kantonen angemeldet sind und dann im Rahmen des Binnenmarktgesetzes ins Tessin kommen. Ist es möglich, dass sie dann nochmal eine eigene Bewilligung haben müssen? All diese Fragen muss nun die Kommission des Parlaments und schließlich auch der Große Rat beantworten, denn diesem obliegt ja dann die Abstimmung letztlich über das neue Gesetz.
Wir kommen vom Kanton Tessin nach Lugano. Dort werfen die Gemeindewahlen vom April immer stärker ihren Schatten voraus. Diese Woche mit einem Eklat bei der SP zog sich die ehemalige Staatsrätin Patrizia Pesenti aus der Kandidatenliste zurück. Gerd Loh, was ist denn da passiert?
Ja, Eklat ist richtig. Das hat wirklich ziemlich Wellen geworfen. Dieser Rücktritt kam aus heiterem Himmel. Patrizia Pesenti ist eine bekannte Politikerin. Sie hatte zuerst mal damit überrascht, dass sie überhaupt kandidierte. Und nun, bevor sie eigentlich in den Wahlkampf eingestiegen ist so richtig, hat sie sich schon wieder zurückgezogen. Aber man muss auch wissen, sie war seit ihrem Rücktritt aus der Regierung 2011 gar nicht mehr im Kanton präsent. Sie lebte ja in Zürich, arbeitete für Ringier und insofern war sie schon nicht mehr so im Blickfeld der Öffentlichkeit.
Und was weiß man nun über die Gründe für dieses Rückzugsmanöver?
Nun, sie selbst hat sich etwas verschlüsselt dazu geäußert. Sie sagte, sie könne nicht in einem Team mitspielen, in dem ein Teil der Mannschaft gegen sie selber spiele. Aber das heißt natürlich nichts anderes, als dass sie wirklich ganz, ganz kräftigen Gegenwind gegen ihre Kandidatur spürte, aber wohl auch gegen ihre politische Haltung. Man weiß ja, dass sie nicht von allen Seiten in der Partei, in der SP, wirklich gut akzeptiert ist. Sie hat eine eher rechtssozialdemokratische Haltung, was bei den eher linken Strömungen gar nicht so gut ankommt. Und das war immer schon ein Problem. Eine Sache hat sie wohl besonders erbost. Es gab eine Art Knicke für die Kandidaten. Da musste zum Beispiel stand drin, dass sie sich verpflichten, jede Veranstaltung anzumelden, sie praktisch intern genehmigt zu werden, dass das Logo der SP in allen Werbebroschüren für die Wahlen erscheinen muss und so weiter. das hat ihr wohl gar nicht gefallen, dass ihr da praktisch ein Korsett angelegt werden sollte.
Nun, für die SP Lugano war das ja bereits der zweite Rücktritt auf der Liste mit insgesamt 7 Personen. Da dürften sich die anderen Parteien doch freuen darüber.
Ganz sicher, denn die SP ist in Lugano schon eher eine schwache Partei. In Lugano dominiert die FDP und die Lega. Sie kämpfen ja den Kampf der Giganten, kann man sagen, in Lugano. Herausforderer ist Marco Boradori von der Lega, der die Regierung verlassen würde, wird, um Stadtpräsident von Lugano zu werden. Das ist sein Ziel. Und Giorgio Giudici, der seit sage und schreibe einem Vierteljahrhundert dieses Amt hat, will es nochmal verteidigen. Wir sind hier alle sehr gespannt, was im April passieren wird.
Zu guter Letzt kommen wir noch zu einer Geschichte, die im Tessin einigen Staub aufwirbelt im Moment, vor allem in den Leserbriefspalten der Zeitungen. Christa Rigozzi, die Ex-Miss Schweiz, wird dort scharf kritisiert. Gratlob, warum?
Nun, es geht um einen Auftritt, den sie hatte bei der Gala Swiss Award am 12. Januar. Und da gab es ja diese Ziehung des Millionenloses. Und Sven Epiné, Co-Moderator, fragte sie ja, aber Christa, was würdest du denn machen, wenn du jetzt 1 Million Franken gewinnen würdest? Und sie sagte, naja, ich würde die in den Bau einer zweiten Gotthardröhre stecken, denn dann wäre ich schneller zu Hause. Und diese Aussage, die hat nun die Gemeinschaft der Tunnelgegner empört. Wir wissen, die zweite Röhre, ein Politikum ohnegleichen, auch im Tessin. Und Christa Rigozzi hat sich eben mit ihrer Aussage, ihrem Bekenntnis zu dieser zweiten Röhre, nicht unbedingt Freunde in diesem Lager gemacht.
Können Sie uns da vielleicht aus den Reaktionen auf diese Äußerung etwas zitieren?
Ja, besonders kurios fand ich eine Reaktion, und nicht nur ich, es war nämlich Kantonsrätin Greta Gysin von den Grünen, selbst übrigens eine sehr attraktive Frau. Und sie sagte, mit etwas Wehmut denke ich an die Zeiten zurück, als eine Miss Schweiz einfach sagte, sie sei für den Frieden in der Welt. Also mit anderen Worten sagte Gysin, die Missen sollten sich doch so nicht zu politisch äußern. Und das war doch schon eine Art Provokation für Christa Rigozzi.
Eine Provokation, sagen Sie. Wie hat sie denn konkret reagiert, Christa Rigozzi?
Nun, sie hat Twitter benutzt als Instrument und hat dort ihre Meinung kundgetan. Und dort schrieb sie nämlich wörtlich, in einer Demokratie kann jeder seine Meinung sagen. Und das mache ich auch, egal ob es den Grünen passt oder nicht. Und sie werde weiter nach diesem Prinzip leben. Und damit hat sie wieder natürlich auf anderer Seite Sympathien gewonnen. Erstaunlicherweise übrigens auch bei der Lega dei Ticinesi, die sie dann damit gleich vereinnahmen wollten. Ja, Rigozzi sei nicht nur schön, schrieb man dann dort, sondern auch intelligent.
Sagt unser Tessin-Mitarbeiter Gerhard Lob in unserem Rückblick auf die Woche im Tessin.
Eine Sendung von SRF4 News. Mehr Informationen und Podcasts auf srf4news.ch.